HR Info. Hessen.
Zwischenfälle, die nicht geplant waren, die sich aber auf das Land Hessen deutlich auswirken, die gibt es immer wieder. Dazu gehören vor allem größere Unglücke und Unfälle. Ein Übel aus dem hessischen Bergbau etwa ist zwar 28 Jahre her, aber es ist immer noch im Land präsent. Die Rede ist vom Bergbauunglück 1988 im nordhessischen Borken. Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Ich bin Sandra Winzer. 1988, also vor 28 Jahren, gab es im nordhessischen Bergbau eine verheerende Explosion. In Stolzenbach, einem Ortsteil von Borken, wurden damals 57 Bergleute verschüttet. 51 davon sind gestorben. Seit Ende der Woche beschäftigen sich die Richter erneut mit dem Unglück. Vor dem Hessischen Oberlandesgericht Zweigstelle Kassel wird die Berufungsklage einer Bergmannswitwe verhandelt, die 1988 ihren Mann verloren hat. Auch jetzt noch wirft das Unglück Fragen auf. War die Kohlenstaubexplosion wirklich ein unvorhersehbares Ereignis, das nicht abgewendet werden konnte? Das zumindest wurde lange behauptet. Oder aber wurden eventuell sogar Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt? Das glaubt nämlich die Witwe des verstorbenen Mannes. Neue HR-Recherchen zeigen, die Gefahr von Kohlenstaubexplosionen waren schon vor dem Borkener Grubenunglück bekannt. Nachdem bereits ein lange verschwiegenes Gutachten aufgetaucht ist, das früh auf die Gefährlichkeit des Borkener Kohlenstaubes hingewiesen hat, zeigen aktuelle Recherchen in den Akten des ehemaligen Bergamts Kassel, dem Amt und den Grubenverantwortlichen muss die Gefahr durchaus bewusst gewesen sein. Und es gab Sicherheitsvorkehrungen, die waren allerdings halbherzig und haben am Ende nicht ausgereicht. Unser Reporter Michael Pschibilla mit neuen Erkenntnissen zu dem Grubenunglück.
Im Archiv des ehemaligen Bergamtes Kassel stehen meterweise Akten zum Bergbau in Borken. Dort finden sich auch Hinweise, die das Grubenunglück von 1988 heute in einem anderen Licht als bisher erscheinen lassen. Denn die Verantwortlichen von damals waren gewarnt. Schon 1966, lange vor der Explosion in Borken, gab es einen ähnlichen Vorfall in Niedersachsen, in der Grube Treue bei Hildesheim. Auch dort explodierte Braunkohlenstaub. Die Bergaufsicht war danach beunruhigt und alarmierte die Kollegen anderer Regionen. Die Warnung erreichte auch Borken. Dies bestätigt Hartmut Schade, damals stellvertretender Leiter des Hessischen Oberbergamtes, im Gespräch mit dem HR.
Haben Sie damals als Bergbehörde über diesen Vorfall in Treue dann auch die Betriebe in Nordhessen unterrichtet?
Aber selbstverständlich, ja. Es war ein ganz enger Erfahrungsaustausch.
Die Akten des Bergamtes belegen, die Explosion in Niedersachsen hat dazu geführt, dass der bis dahin als ungefährlich eingestufte Braunkohlenstaub von Borken genauer untersucht wurde. Und zwar mehrfach. Die Ergebnisse waren immer dieselben. Dieser Staub ist laut Gutachten alles andere als harmlos. Er gilt als zünd- und explosionsgefährlich. Dennoch wurden die Gutachten in Zweifel gezogen, auch im Bergamt Kassel, der Aufsichtsbehörde. In einer Aktennotiz von 1967 heißt es:
Die Versuchsbedingungen treten in der Grube nicht auf. In der Grube ist der Staub feuchter als im Labor, eine Entzündung also unrealistisch.
Für Rechtsanwalt Sven Schöller, der die Hinterbliebenen des Borkener Grubenunglücks vertritt, ist das nur schwer nachvollziehbar.
Da sind wir eben ganz anderer Ansicht. Diese Gutachten sind ja eingeholt worden, um eben die Explosionsgefährlichkeit des Staubes in den Braunkohlebetrieben im Borkener Revier auch feststellen zu können.
Die Ereignisse sprechen für Schöllers Ansicht. Zweimal gerät der angeblich zu feuchte Staub im Borkener Tiefbau sogar in Brand. Danach zieht das Bergamt Kassel schließlich Konsequenzen, aber nur halbherzig. Es ordnet Brandschutz an, aber nicht Explosionsschutz. Viele Jahre geht das gut, bis es 1988 in der Grube Stolzenbach zur tödlichen Katastrophe kommt. Ein Gutachten stellt danach fest, in Borken ist Kohlenstaub explodiert, ausgelöst durch eine Sprengung. Es waren exakt dieselben Umstände wie bei der kleineren Explosion 1966 in Niedersachsen in der Grube Treue. Und die waren auch in Borken genau bekannt. Das Regierungspräsidium Kassel als Rechtsnachfolger des alten Bergamtes wollte vor dem Hintergrund des neuen Prozesses zum Grubenunglück in Borken zu den HR-Recherchen keine Stellung nehmen.
Wir werfen nun einen Blick zurück ins Jahr 1988. Damals gab es eine große Suchaktion. Und als die Hoffnung schwand, noch Überlebende zu finden, kamen plötzlich Klopfzeichen aus der Tiefe. Eine dramatische Rettungsaktion begann, die ganz Deutschland in Atem hielt. Andreas Rippel erinnert an das Unglück von Borken in einem Rückblick.
Am Vormittag des 1. Juni 1988 ist die Welt von Borken noch in Ordnung. Gegen 12.30 Uhr dann eine heftige Explosion im Bergwerk, die alles verändert. Eine riesige Staubwolke hängt über dem Ortsteil Stolzenbach und der Einfuhrschacht zur Grube ist nur noch ein schwarzes Loch, aus dem es qualmt. Es scheint unvorstellbar, dass irgendjemand diese Katastrophe im Stollen überlebt hat. 57 Bergleute waren irgendwo da unten in 150 Metern Tiefe. Und schnell spricht sich herum, wer dort nicht durch die Wucht der Explosion umgekommen ist, der drohte an giftigen Gasen zu ersticken. Die Bergamtsleitung machte keine Hoffnung.
Länger als zweieinhalb Stunden dürfte es kritisch werden.
Zweieinhalb Stunden?
Ja.
Um 12.30 Uhr war die Explosion, das heißt,
schon kritisch.
Es wird kritisch.
Es geht um Stunden. Am dritten Tag nach der Explosion, als alle Hoffnung schon geschwunden ist, dann die Sensation, die später als das Wunder von Stolzenbach bezeichnet wird. Aus der Tiefe dringen Lebenszeichen, aufgefangen mit einem Mikrofon des Hessischen Rundfunks. Kameramann Wolfgang Fetzing schilderte damals.
Wir haben also in der Nacht unsere Fernsehaufnahmen gemacht und die Bohrtrupps bei der Arbeit beobachtet und kamen dann auf die Idee, doch ein Mikrofon in die Bohrung hinabzuleiten.
Es war ein Richtmikrofon.
Es war ein Richtmikrofon, wie wir es täglich im Fernseheinsatz benutzen.
Kurze Zeit darauf konnten 6 Bergleute lebend gerettet werden, körperlich wohlauf. 65 Stunden waren sie eingeschlossen unter Tage in völliger Dunkelheit. Die Freude der Überlebenden, der Angehörigen und der Helfer war unbeschreiblich.
Das ist der Mann.
Freude da.
Die haben schon alles Testament gemacht.
Wenn man da unten liegt so eine Weile, dann sieht man Lichter, die es gar nicht gibt. Und da haben wir Apparate umgehängt gekriegt, so mit Sauerstoff. Und dann sind wir schön langsam nach vorne gelaufen.
6 Bergleute kamen lebend zurück ans Tageslicht. Aber die Freude darüber wurde getrübt, weil es auch 51 Tote gab. Die Staatsanwaltschaft stellte schnell ihre Ermittlungen ein. Noch lange danach hieß es, dieses Grubenunglück sei unvorhersehbar gewesen, nicht zu verhindern. Aber daran mehren sich die Zweifel. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Gefahr einer Explosion bekannt war und dass die Sicherheitsvorkehrungen ungenügend waren.
Andreas Rippel mit einem Rückblick auf das größte Grubenunglück im deutschen Braunkohlenbergbau. Mehr zu den neuen Erkenntnissen über die offenbar lange bekannten Gefahren in der Grube Stolzenbach gibt es am kommenden Dienstag um 22.45 Uhr in einer Dokumentation im hr-Fernsehen. Sie trägt den Titel »Verschwiegen, vertuscht, versagt – Warum die Grube Stolzenbach explodierte«. Sie hören die Sendung Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer.
hr-Info. Hessen.
Neben der Geschichte von Borken gab es aber noch ein anderes Ereignis, das in der vergangenen Woche wieder an Aktualität gewann. Es geht um das Unglück im Atomkraftwerk Tschernobyl. 30 Jahre ist die Nuklearkatastrophe mittlerweile her und die Folgen des Unglücks sind nach wie vor in unserer Natur präsent. Dazu gehören beispielsweise Cäsium-137-Ablagerungen im Waldboden. Regelmäßig werden vom Hessischen Umweltministerium deswegen Messungen gemacht, um zu ermitteln, wie viele von den Altlasten noch bei uns zu finden sind. Doch wie bedenklich sind diese Rückstände eigentlich? Unser Reporter Carsten Gulke ist der Frage nachgegangen.
Das Naturparkzentrum am Habichtswald ist Anlaufpunkt von Wanderern aus halb Europa. Die wollen gern Flora und Fauna in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weltkulturerbe am Herkules genießen. Und auch heute noch, 30 Jahre nach Tschernobyl, wird die Leiterin des Zentrums, Annika Hartmann, immer wieder mal auf die Spätfolgen der Reaktorkatastrophe angesprochen. Die dabei häufigste Frage ist, ob man denn die Früchte des Waldes auch ohne Bedenken verzehren könne.
Das geht wieder. Es gab vor ein paar Jahren tatsächlich auch eine Untersuchung hier im Naturpark Habichtswald. Wie sieht es um unser Wildfleisch aus, was sie ja auch über den Waldladen vermarkten? Und dabei ist rausgekommen, dass unser Fleisch hier in der Region und somit auch die Pflanzen und Pilze, die damit dabei gehören, weit unter allen Grenzwerten liegen, im völlig normalen, natürlichen Bereich und sehr wohl und sehr gut verzehrbar sind.
Im Forstamt Wolfhagen erinnert sich Uwe Zindel an die Aufregung. Damals, unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Katastrophe in der weit entfernten Ukraine.
Aber tatsächlich hat es sich bestätigt, dass wir hier in Hessen insbesondere und gerade auch in Nordhessen von dieser radioaktiven Wolke verschont geblieben sind.
Professor Dr. Thomas Allinger beschäftigt sich im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie schon von Amts wegen mit den Auswirkungen des Reaktorunfalls.
Braucht sich wirklich überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Das einzige Nuklid, das überhaupt noch in Spuren nachweisbar ist, und ich betone in Spuren nachweisbar ist, ist das Cäsium-137. Es ist bekannt, dass sich Cäsium im Waldboden besonders anreichert. Und da sind dann natürlich Wildschweine, die dort ihre Nahrung suchen, besonders prädestiniert dafür, Cäsium in ihrem Körper anzureichern. Aber auch da finden wir in Hessen unbedenklich Werte.
Auch heute werden noch jährlich bis zu 600 Stichproben in Hessen gezogen, um rechtzeitig reagieren zu können. Und da geht es von der Babynahrung bis zum Klärschlamm.
Und überall stellen wir fest, wir finden maximal Spuren. In diesem ganz wichtigen Lebensmittel- und Nahrungsmittelbereich finden wir keine Grenzwertüberschreitung mehr. Im Gegenteil, wir sind meistens sogar gerade so, dass wir die Nachweisgrenze der Verfahren so überschreiten, sodass wir da Entwarnung geben können.
Auch im Forstamt Wolfhagen hat man getestet, denn schließlich soll im Wildladen des Reviers nur Bestes aus heimischen Wäldern angeboten werden.
Die Grenzwerte beim Cäsium-137 liegen bei 600 Becquerel und hier waren Werte erreicht, die waren noch nicht bei 10 Becquerel.
Ein Bericht von Carsten Gohlke, 30 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Und nun zu einem ganz anderen Thema, weg von vergangenen Unglücken hin zu Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen. Dort stellt man sich die Frage, ob Salafisten versuchen könnten, Flüchtlinge in Deutschland zu missionieren. Möglich ist das. Im vergangenen Jahr sprach das hessische Innenministerium von rund einem Dutzend Verdachtsfällen, bei denen Islamisten offenbar auf Flüchtlinge zugegangen waren. Innenminister Beuth zog Konsequenzen und schickte Polizisten an Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen, um Asylbewerber vor den salafistischen Anwerbeversuchen zu warnen. Die Aktion läuft seit Dezember und in der vergangenen Woche hat Innenminister Beuth eine erste Zwischenbilanz gezogen. Dazu hat er die Erstaufnahmeeinrichtung in Neu-Isenburg besucht und unser Reporter Nicolas Buschlüter war dabei.
Früher wurde in der großen Halle die Frankfurter Rundschau gedruckt. Jetzt leben in dem ehemaligen Druck- und Verlagshaus Flüchtlinge. Und etwa 100 von ihnen, Männer, Frauen und Kinder, lauschen gerade gebannt einem hessischen Polizisten in Uniform, der auf Persisch spricht. Der Redner, Mohammed Reza Rezai Haq, war selbst einmal Flüchtling. Seine Familie kam vor 27 Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Normalerweise arbeitet Haq bei der Kripo Darmstadt. Jetzt besucht er Flüchtlingseinrichtungen, um die Schutzsuchenden zu warnen.
Wir versuchen den Flüchtlingen zuerst Vertrauen zu der Polizei zu verschaffen, um die vor salafistischen Extremisten zu schützen. Wir wissen, dass gerade die salafistische Szene die Situation der Flüchtlinge zu diesem Zeitpunkt ausnutzt, um die für deren Ideologie zu gewinnen.
Denn die Flüchtlinge sind oft orientierungslos, wenn sie nach Deutschland kommen und später frustriert durch die langen Asylwartezeiten. Der wichtigste Tipp, den Haq den Schutzsuchenden gibt, ist sofort die Behörden zu verständigen, sollten sie von Fremden angesprochen werden. Bisher habe das Ministerium mit seinen Beratungsangeboten 4.000 Flüchtlinge in 13 Aufnahmeeinrichtungen erreicht, erzählt Hessens Innenminister Peter Beuth. Übersetzt wird vor allem ins Arabische und ins Persische. Beuth sagt, es gehe nicht nur darum, vor Islamisten zu warnen, auch Grundwerte des deutschen Zusammenlebens sollten vermittelt werden. Das übernimmt in diesem Fall ein Mitarbeiter der Diözese Mainz.
In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Menschenwürde hat auch etwas mit den christlichen Traditionen Europas zu tun.
Die Flüchtlinge hören all dem zu und scheinen für die Informationen wirklich dankbar. Der Glücksfall aus Sicht von Innenminister Peter Beuth ist natürlich, jemanden in der Polizei zu haben wie den gebürtigen Iraner Reza Haq, der die Informationsveranstaltungen fast im Alleingang bestreitet.
Er konnte den Flüchtlingen Mut machen und konnte eben an seinem eigenen Beispiel auch zeigen, dass man bei einer guten Integration hier in der Gesellschaft auch ganz prima ankommen kann.
Nach seinen Reden umringen die Flüchtlinge den Polizisten, machen Fotos mit ihm und löchern ihn mit Fragen. Haq ist mit dem Beratungsangebot zufrieden.
Ein Bericht von Nicolas Buschlüter war das. In Hessen gibt es schätzungsweise 340.000 Leute, die zwar einen Beruf haben, aber keine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche. Das kann irgendwann zum Problem werden. Werden nämlich in einem Unternehmen Stellen gestrichen, sind diese Leute oft die Ersten, die gehen müssen. Oder die Anforderungen im Job ändern sich auf einmal und die Qualifikation reicht nicht mehr. Eine Möglichkeit wäre, den Berufsabschluss nachzuholen. In Hessen gibt es dafür ein Programm, Pro Abschluss heißt es, und das wird jetzt von der Landesregierung ausgeweitet. Die Pläne wurden im Landtag vorgestellt. Unser Korrespondent Dirk Wagner war dabei und zeigt an einem Beispiel, worum es geht.
Die Firma Ebel und Sohn in Taunusstein, ein kleiner Metallbaubetrieb mit 25 Mitarbeitern. Einer davon ist Andreas Grimm, 31 Jahre alt. Bis vor kurzem hatte er keinen Berufsabschluss, weil er mal durch die Prüfung gefallen war. Nun hat er den Abschluss aber nachgeholt. Obwohl es für ihn ungewohnt war, in seinem Alter nochmal in die Berufsschule zu gehen.
Es war erst schon ein komisches Gefühl, nur ich habe dann gedacht, so, warum nicht, hast ein festeres Standbein im Berufsleben. Ich habe vorher noch die Schule besucht, Prüfungsvorbereitungen, damit ich auf dem Wissensstand bin, den ich brauche. Motivation, Einsatz, nichts schleifen lassen, dann klappt das.
Seine Chefin Claudia Ebel hatte ihn auf das Programm zur Nachqualifikation aufmerksam gemacht, denn sie hat auch Vorteile für ihren Betrieb gesehen.
Wir haben einen sehr engagierten, sehr guten Mitarbeiter dazu gewonnen, dem jetzt auch weitere Türen offen stehen. Also jede Weiter- und Fortbildung, wie zum Beispiel zum in unserem Bereich Schweißfachmann oder auch die Meisterausbildung, wäre jetzt möglich, wenn er sich dazu entschließt. Das ist alles ohne einen Abschluss erstmal als Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik nicht möglich.
Nach nur 4 Monaten hatte Andreas Grimm diesen Abschluss in der Tasche mit der drittbesten Prüfung der Innung. Auf der Pressekonferenz im Landtag wurde sein Beispiel nun genannt, um zu zeigen, wie es gehen kann. Bislang lief das Programm allerdings an 2 Berufsschulen im Taunus und im Odenwald als Modellversuch. Der wird nun auf ganz Hessen ausgeweitet, sagt Kultusminister Alexander Lorz.
Wenn jemand sagt, ich will das machen, so wie Herr Grimm, und redet mit seinem Arbeitgeber. Und er sagt, klingt eigentlich nach einer tollen Idee. Und dann wenden die sich an die Berufsschule. Da muss die Berufsschule ja auch Bescheid wissen. Ja, die Möglichkeit gibt's und so könnte es funktionieren. Und dafür ist beispielsweise jetzt unser Leitfaden da.
Denn eins ist klar, meint Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Sichere Jobs für Leute ohne Ausbildung gibt es immer seltener.
Das klassische Beispiel ist immer die Lagerlogistik. Ein früher klassischer Fall, wo Angelernte und Ungelernte ein Auskommen gefunden haben, wo man aber immer mehr technische Unterstützung bekommt und am Ende des Tages, wenn man die Maschinen nicht mehr bedienen kann, die Gefahr von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, ganz besonders exorbitant steigt.
Von den 340.000 Leuten in Hessen, die zwar einen Job haben, aber keine Berufsausbildung, seien besonders viele in der Lebensmittelherstellung zu finden, im Bereich Verkehr und Logistik oder in Hotels oder Gaststätten. Potenzial gibt es also, aber bislang ist die Nachfrage, den Abschluss nachzuholen, verhalten. An der Berufsschule Untertaunus haben in 2 Jahren 11 Leute bei dem Modellversuch mitgemacht. Die Landesregierung will deshalb jetzt werben, um die Chancen deutlich zu machen. Bei Betrieben, Berufsschulen und Mitarbeitern.
Ein Bericht von Dirk Wagner über die Ausweitung des Programms Pro Abschluss in Hessen. In Hessen fehlt es aber vielen nicht nur an der passenden Berufsqualifikation, sondern vor allem auch an Wohnraum. Der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main hat einen Bedarf von 184.000 Wohnungen bis 2030 für die 75 Mitgliedskommunen berechnet. Und diese Zahlen sind in Frankfurt genauer aufgeschlüsselt worden. Wo der Bedarf besonders hoch ist und welche Potenziale es in der Rhein-Main-Region überhaupt gibt, weiß unser Reporter Frank Angermund.
Rund 200.000 Menschen inklusive Flüchtlinge werden in den nächsten 14 Jahren in die Region Frankfurt-Rhein-Main ziehen. Das hat der Regionalverband errechnet. Diese Menschen brauchen Wohnungen. Besonders groß ist der Bedarf in Frankfurt. Bis 2030 wird die Frankfurter Bevölkerung auf über 770.000 Einwohner steigen, sagt der Direktor des Regionalverbands Ludger Stüwe.
Wir sehen Frankfurt in circa 10 Jahren also als voll, dass eben dann kaum noch Flächen zur Verfügung stehen. Und da wird man sich Gedanken machen müssen, wo noch Möglichkeiten bestehen, weiteren Wohnraum jenseits der aktuellen Planung zu entwickeln.
Auch die Region südlich von Frankfurt wird wachsen. Groß-Gerau, der Kreis Offenbach oder Rüsselsheim haben laut Regionalverbandsstudie einen großen Bedarf an Wohnraum. Weniger dagegen der ländliche Bereich der Wetterau oder des Main-Kinzig-Kreises. Die Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt, dorthin, wo die Verkehrsinfrastruktur stimmt. Diese Entwicklung sieht Verbandsdirektor Stüwe auch als Chance für ländliche Regionen.
Im Vogelsberg oder in Bereichen, wo wir Bevölkerungsschwund haben, die Kommunen werden dankbar, wenn die Menschen zu ihnen ziehen und überlegen, dass sie eben den Zuzug als Chance begreifen für den Erhalt und den Ausbau ihrer Infrastruktur und für die Verbesserung ihrer Attraktivität.
Neben dem Bedarf an Wohnungen hat der Regionalverband auch geschaut, welche Potenziale für Wohnungsbau gibt es überhaupt im Rhein-Main-Gebiet. Der Flächennutzungsplan weist laut Ludger Stüwe 2100 Hektar freie Flächen in Wohn- und Mischgebieten aus. Gleichzeitig warnt er aber auch davor, alles zuzubauen.
Wir brauchen ja auch noch ein Stück Lebensqualität und wir wollen auch die Natur erhalten. Und deswegen sollte jedes Baugebiet eben so geplant sein, dass es optimiert wird hinsichtlich der Ausnutzung der Fläche.
Um freie Flächen zu schonen, schlägt der Regionalverband Regionalverband vor allem zwei Dinge vor. In Baulücken sollten Häuser errichtet werden. Hierdurch könnten bis zu 40.000 Wohnungen entstehen. Durch die Aufstockung von vorhandenen Gebäuden wären sogar 93.000 Wohnungen realisierbar. Zudem sei die Umwandlung von leerstehenden Gewerbeimmobilien in Wohnraum eine weitere Option, sagt Stüwe.
Sie haben die ein oder andere Gewerbebrache in der Stadt, im Ortskern, die sie gerne beseitigen möchten, aber die halt in der Vergangenheit schwer zu vermarkten war. Angesichts der aktuellen Situation lassen sich auch 1B-Lagen inzwischen sehr gut vermarkten.
Für Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD ist klar, dass es ohne die Nachbarkommunen nicht mehr geht. Um Fördergelder vom Land und vom Bund besser nutzen zu können, schlägt er vor, dass die Landesregierung einen Wohnungskoordinator einsetzt.
Das wird ja jemand haben, der unser fester Ansprechpartner ist. Das ist schnell und bürokratisch als einzige Aufgabe auch dort angesiedelt wird.
Aufgrund des Ausmaßes des Wohnungsmangels in der Region Frankfurt-Rhein-Main müsse jede Idee geprüft werden, sagt Feldmann. Das gelte auch für den Bau neuer Stadtteile am Stadtrand.
Frank Angermund berichtete über die verheerende Wohnraumsituation in Hessen. Einen Lichtblick gibt es aber im Land, und zwar den Hessentag. Das größte und traditionsreichste Landesfest in Deutschland. Noch etwa 3 Wochen sind es, dann herrscht in Herborn Ausnahmezustand. Unter dem Motto »So bunt ist das Leben« wird der Hessentag stattfinden, und zwar vom 20. bis 29. Mai. Die Besucherinnen und Besucher wird ein buntes Programm erwarten, und das wurde in der vergangenen Woche offiziell vorgestellt. Was da genau auf uns in Hessen Ende Mai zukommt, hat unser Reporter Mike Markloff zusammengefasst.
Die Vorfreude auf den Hessentag ist in Herborn deutlich spürbar. Rund 1000 Veranstaltungen werden die Menschen aus Hessen, aber auch aus den benachbarten Bundesländern in die mittelhessische Fachwerkstatt locken. Für den Sprecher der hessischen Staatskanzlei, Staatssekretär Michael Buser, steht fest, der Hessentag wird die Menschen auch in diesem Jahr begeistern, sowohl bei Konzerten als auch bei kleineren Events.
Beim Hessentag ist Herborn die Hauptstadt des Landes. Wir werden die Landesausstellung haben. Das wird unter dem Motto stehen, Integration und 70 Jahre Hessen mit der Bürgersprechstunde des Ministerpräsidenten. Am Freitag wird das gesamte Kabinett da sein, es wird eine Kabinettssitzung geben. Der Ministerpräsident ist meines Wissens fast die ganze Zeit hier. Die Fraktionen und die Parteien selbst stellen sich auch da, sodass sich letztendlich der ganze Tross von Wiesbaden nach Herborn in dieser Zeit bewegt, aber dann auch wieder zurück.
Der Hessische Rundfunk wird auf dem Hessentag wieder der größte Einzelveranstalter sein mit 60 Shows und Präsentationen. So holt HR4 beispielsweise auch Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier nach Herborn. HR-Fernsehmoderator Thomas Ranft wird die meiste Zeit im HR-Treff auf dem Schießplatz verbringen und viele Sendungen präsentieren. Er freut sich schon sehr auf die 10 tollen Tage vom 20. bis zum 29. Mai und auch auf die Schlagerstars.
Dieter Voss und Isabel Varell sind ja schon ein eingespieltes Team, und es sind zwei Menschen, die ich ganz besonders mag, und sie moderieren eben wieder die Schlagerparty mit DJ Ötzi, mit Beatrice Egli. Da sind also Menschen, die man dann auch als Zuschauer im HR-Treff quasi hautnah erleben kann. Das hat man wirklich nur beim Hessentag.
Weitere Höhepunkte sind die Polizeisport-Musikshow, die Auftritte von Comedians Piet Glocke und Badesalz oder auch der große Umzug zum Abschluss des Hessentags. Die Verantwortlichen der Stadt Herborn rechnen mit rund 800.000 Besuchern auf dem Hessentag. Und deshalb hofft Bürgermeister Hans Benner, dass das größte hessische Volksfest eine nachhaltige Wirkung haben wird.
Wir erhoffen uns, dass die Menschen sagen, das ist eine wunderschöne Stadt, da fahre ich mal hin, das nutze ich mal an einem Wochenende oder nur an einem Tag. Wir erhoffen uns auch Impulse für die heimische Wirtschaft, für die heimischen Gewerbetreibenden, und wir versuchen halt diesen Schwung rüberzubringen in die nächsten Jahre.
Ein Bericht von Mike Markloff. Und das war die Sendung HR Info Hessen, und die gibt's auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sandra Winzer.